Willkommen auf meinem Podcast Weißbund. Mein Name ist Professor Dr. Jaleh Zihuly und bin Direktor an der Frauenklinik der Charité. Und alle drei Wochen suche ich mit den unterschiedlichsten Gästen den Code des Lebens. Produziert von Brand Activation Berlin. Ich freue mich auf Sie. Ihr Jaleh Zihuly. Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Aber niemand kann sich so gut selbst vorstellen und beschreiben wie Mann oder Frau selbst. Mike, wer bist du?
Mein voller Name ist Mike Reinhard Peter Adler. Ich bin in Berlin geboren, aufgewachsen in Berlin, bin halt Schauspieler. Gelernter Schauspieler. Ich war auf der HFF in Babelsberg und habe da Schauspiel studiert für 4 Jahre und dann viel Theater gespielt und bin dann quasi mehr oder weniger in die Filmbranche gewechselt. Spiele aber ab und an auch noch Theater. Seit Covid etwas weniger, aber ich hoffe, das wird bald wieder mehr.
Mike, ich habe dich ja kennengelernt, dass du auch ganz viele karitative Dinge auch unterstützt und auch ein Weltbürger bist, aber mich würde mal interessieren, was hat Mike mit 13 gemacht? Wusste er schon, dass er einer der renommiertesten deutschen Schauspieler wird? Oder was machte Mike mit 13?
Oh, Mike war mit 13 ganz normaler, dieser Preteen, würde ich mal sagen. Mit 13 war ich noch kein Teenager, aber kurz davor. Nö, also da habe ich einfach das Berliner Leben genossen, war viel draußen, habe jetzt mir keine Vorstellung gemacht. Also ich hatte schon eine Vorstellung gehabt, was ich werden will zu dem Zeitpunkt. Und das war Comiczeichner, weil ich kann relativ gut zeichnen. Das konnte ich schon in der Grundschule. Und das war immer so eine Fantasie gewesen, Comiczeichner zu werden. So, und vielleicht doch hat das auch ein bisschen darauf hingedeutet, dass ich so eine künstlerische Ader habe, das kann vielleicht sein, aber ich habe eigentlich nie eine Vorstellung gehabt, irgendwie einen ganz normalen haptischen Beruf zu lernen, also so ein normales Handwerk oder eine normale Berufsausbildung, darüber habe ich gar nicht groß nachgedacht, also ich war nur auf Zeichnen und Comiczeichner werden aus, sozusagen.
Aber wie kam es dann, dass du zum Theater, zum Film kamst? Was war der Auslöser? Also ich hatte auch mir das mal vorgestellt, aber ich kannte ja niemand, der sowas überhaupt macht im Wedding. Und wie kamst du denn darauf?
Ich bin ja so ein Berliner Wandernomade. Ne? Also meine Eltern sind in West-Berlin alle 2 Jahre umgezogen. Dann sind sie mal vielleicht ein bisschen länger geblieben und sind dann weitergezogen. Und ich habe zweimal im Wedding gewohnt, also in meiner Kindheit im Wedding gewohnt, jetzt wieder seit über 25 Jahren im Wedding. Habe aber auch in Spandau gewohnt, im Märkischen Viertel, das Reinickendorf, Tiergarten, Friedrich-Krause-Ufer, Feurigstraße, Schöneberg, Hohenstaufenstraße, Schöneberg. Da habe ich überall gelebt und Spandau, Askaniering. Das sind so viele Stationen, ne? Und als ich mein Abitur angefangen habe in Spandau, das war so die letzte Station oder die vorletzte Station, bevor ich meine eigene Wohnung hatte, da war ich im Deutschleistungskurs und da haben wir die deutschen Klassiker halt durchgearbeitet. Also so Theaterstücke, Lessing, Goethe und so, Schiller. Und da haben wir dann eine Bühnenadaption gesehen von Gustav Gründgens, inszeniert damals. Das war, glaube ich, sogar kurz nach dem Krieg, in den 50ern, glaube ich, hat er eine TV-Adaption gemacht, hat ein Theaterstück inszeniert und das aufgenommen und dann fürs Fernsehen halt zusammengeschnitten. Und den Mitschnitt haben wir im Deutschunterricht gesehen, im Deutschleistungskurs. Und er hat ja Mephisto gespielt, also Gustav Gründgens hat Mephisto gespielt und hat aber auch die Figur oder ja die Figur auf die lustige Person auf dem Theater gespielt. Und damit fängt er das Vorstück an, mit dem Vorspiel auf dem Theater. Und ich habe das so gesehen und fand den Typen, diesen Gustav Gründgens, so cool und wie er halt diese lustige Person gespielt hat. fand ich so witzig. Und später halt auch die, als Mephistopheles fand ich ihn so geil, dass ich mir gesagt habe, im Deutschleistungskurs, ich glaube, das war erstes Semester Abitur, habe ich gesagt, ich will Schauspieler werden. Und dann habe ich das so verfolgt. Also dann habe ich mich erkundigt, habe natürlich erstmal meinen Zivildienst gemacht, habe dann erstmal so alibimäßig noch nach anderen Studiengängen gesucht, wie Afrikanistik und so. Und bin aber trotzdem immer wieder auf Schauspielerei zurückgekommen, weil ich mir dachte, okay, eigentlich habe ich schon Bock, das zu studieren, hatte aber keine Berührungspunkte mit Hochkultur, außer durch die Schule, im privaten Bereich, von Elternseite her oder von Freundeskreisen her überhaupt nicht. Ja, meine Eltern sind weder ins Museum noch ins Theater gegangen. Die haben das alles nicht gemacht. Das waren so ganz normale Arbeiter, ne? Also ich komme aus einer Berliner Arbeiterfamilie. Und Hochkultur habe ich erst in der Schule, damit bin ich erst in der Schule in Berührung gekommen, besonders an der Oberschule und später intensiv während meines Abiturs. Und das war für mich halt was Neues gewesen, ne? Mit dem Deutschleistungskurs ins Theater zu gehen, also was jetzt nicht Kindertheater ist, weil als Kind ist man in Kindertheater gegangen, so Kasperletheater und so, aber das ist was anderes. Und für mich war das schon was Neues, also und auch eine ganz andere Erfahrung, ins Gorki zu gehen und Clavigo zu sehen, ja, also Goethes Clavigo zu sehen, so 3 Stunden lang. Und das haben wir im Zuge dessen auch gemacht und dann habe ich am Gorki Clavigo gesehen und fand das richtig cool, weil wir es auch im Unterricht gelesen hatten. Und so ist dann eigentlich der Gedanke, Schauspieler zu werden, immer stärker geworden in mir. Und auch wenn ich mich parallel ein bisschen auf was anderes konzentriert habe, war aber für mich schon intuitiv klar, dass ich Schauspieler werde. So, ne? Also ich habe ja noch Musik gemacht eine Zeit lang, dann musste ich mich zwischen Musik und Schauspiel entscheiden. Also ich wollte diese Entscheidung treffen, weil ich wollte nicht beides gleichzeitig machen. Und dann habe ich mich halt für Schauspielerei entschieden und habe dann halt nach meinem Zivildienst, eigentlich schon währenddessen nach freien Theatergruppen gesucht, habe dann nach meinem Zivildienst auch in freien Theatergruppen gespielt. Und habe mich dann immer so mehr peu à peu ans Studium rangepirscht sozusagen. Man muss ja erstmal Erfahrung sammeln und auch ein Gefühl kriegen, was Theater, Schauspiel eigentlich ausmacht. Und ja, das waren so die ersten Theaterschritte dann mein. Also so in der Berliner Off-Szene zu spielen. Und das war cool. Das hat mir gut gefallen und halt auch meinen Willen noch bestärkt, so in, also toll, beziehungsweise ja, zum Schauspieler zu werden.
Also mich hatte damals als Junge im Wedding, damals in der Prinzenallee, da war ich in der Gesundbrunnen Grundschule bei einer Aufführung, mich total das Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, der Zauberlehrling, durfte ich vortragen, hat mich total beeindruckt, so mit so einer Jeansjacke. Aber ich kannte ja niemand und ich konnte mich damals auch nicht schlau machen, wie man überhaupt Schauspieler werden würde. Und ich hatte mich, glaube ich, auch gar nicht getraut, meiner Mutter und meinem Vater zu sagen, ich will Schauspieler werden. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, dass du Schauspieler werden willst?
Ach so. also es ist interessant, dass du danach fragst. Weil ich meine, wenn man die Sache jetzt mal logisch rangeht, würden natürlich meine Eltern sagen, so, ey, ja, so Arbeiterfamilie halt so, Junge, mach mal was Bodenständiges und so, ne? Aber die Sache ist die, als ich angefangen habe, mein Schauspielstudium irgendwie anzugehen, habe ich nicht mehr zu Hause gelebt, ne? Schon ein paar Jahre davor nicht mehr. Also ich habe tatsächlich mit 17 war ich außer Haus gewesen. Also ich war kurz vor dem 18. Lebensjahr. Und bin dann tatsächlich meinen Weg gegangen und habe halt auch nicht niemanden gefragt oder irgendjemanden, wie er was findet, sondern ich habe meine Motivation zusammengerissen und die versucht, in eine Richtung zu drücken und das war Schauspielerei. Und wenn man nicht mal zu Hause lebt und kurz vor dem 18. Lebensjahr, da stellt man auch gar keine, weißt du, also das wäre mir auch total egal gewesen, wenn jetzt meine Eltern was dagegen gehabt hätten.
Ja, also wie gesagt, ich habe da noch viele Jahre zu Hause gewohnt und hätte mir, glaube ich, nicht getraut, das meinen Eltern zu sagen, die liebten ja die Medizin, aber nichtsdestotrotz bist du ja auch irgendwie ja zur Medizin. Du bist ja Oberarzt.
Ja, ja. Gespielt.
Genau, ja. Du spielst ja seit vielen Jahren einen Arzt, den es ja so eigentlich nicht gibt, darf ich dir ruhig verraten. Also ein Arzt, der so ein breites Behandlungsspektrum hat wie du. Ich kann nicht nur sagen, da gibt es keinen Arzt. Das war der Hippokrates, glaube ich, war noch der letzte. Aber der ist schon, glaube ich, viele, viele Jahre her.
Ich glaube, in den heutigen Zeiten nennt man das Fuscher. Leute, die so eine Behandlungsrange haben wie Dr. Moreau, sind in der Regel Fuscher.
Ja, ja, und vor allem in so einer Breite und einer Leichtigkeit, einer Selbstsicherheit, wo man sagt, wow, ja. Der muss noch geboren werden und der ist ja auch noch jung. Aber wie bist du in diese Arztrolle gekommen und fühlst du dich dann, wenn du das spielst, auch als Arzt? Und wie fühlt sich das dann an? Was ist das für ein Gefühl, Arzt zu sein? Würde mich mal jetzt von außen, weil ich hatte ja gar keine andere Wahl, ne? Also, und es wird ja immer wieder auch kritisiert, dass Ärzte manchmal keine Gefühle oder wenig Gefühle zeigen. Deswegen nutze ich das heute mal als Spiegelbild mit einem so prominenten Menschen wie dir, die über die Emotionen in einem ärztlichen Körper zu sprechen. Bist du nicht in der Situation als Arzt und was sind das für Gefühle?
Also in erster Linie versucht man ja als Schauspieler irgendwie so eine Gewöhnlichkeit im medizinischen Handeln reinzukriegen, ne? So, dass das jetzt nicht immer so aussieht, okay, wenn man eine Spritze aufzieht oder wenn man am OP-Tisch steht, dass das nicht so gemacht aussieht, ne? Und das ist eigentlich das Schwierigste, weil du musst ja nur die Bewegungen und den Habitus eines Arztes drauf haben, um es einigermaßen glaubwürdig zu verkaufen. Und wir hatten glücklicherweise, also okay, vielleicht fange ich mal die Frage von vorne an, also es waren ja mehrere Fragen, wie ich zu der Rolle gekommen bin und dann kann ich über die Rolle reden. Also wie ich zur Rolle gekommen bin, es war zu einem Zeitpunkt, also vor 10 Jahren, vor über 10 Jahren, vor 11 Jahren, als es mir nicht so gut ging als Schauspieler, weil zu dem Zeitpunkt wurde nicht so viel produziert in Deutschland, viele Kollegen waren arbeitslos und am Theater war es auch schwer, was zu bekommen. Und da habe ich mich halt entschlossen, mir ein zweites Standbein so irgendwie aufzubauen, weil ich ja nur von Schauspielerei gelebt habe und immer meine Rechnung damit bezahlt hatte. Und dann ging es auf einmal nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss schnell irgendwie Geld verdienen und das aber auf einem sauberen Weg. Und habe dann angefangen, als Sicherheitsmann zu arbeiten. Bin dann auch zum IHK, habe da eine Prüfung abgelegt, eine mündliche und eine schriftliche. Und war dann Sicherheitsmann, ne, in der Zeit, wo dieses Casting entstanden ist. Und habe dann da fast 2 Jahre als Sicherheitsmann gearbeitet. Und nach ungefähr so 14 Monaten kam dann diese Anfrage, da kam eine ganz andere Anfrage, nämlich eine Theateranfrage. Und die Theateranfrage kam aus Erlangen, ja. Und da habe ich mich natürlich gefreut, weil da habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich jetzt hier nicht als Türsteher irgendwo im Regen stehen, mitten im Winter. Cool, wieder Theater spielen. Und dann bin ich nach Erlangen gefahren, habe da vorgesprochen und dann hat es auch geklappt. Und ich habe mich sehr gefreut, weil es war ein langes Engagement. Das waren, glaube ich, 6 Monate. Und bin dann auch total glücklich nach Berlin zurückgefahren, weil die meinten, ja, wir wollen auf jeden Fall mit dir arbeiten und bla bla bla. Und dann war das für ein halbes Jahr. Und dann dachte ich mir, okay, geil, ein halbes Jahr nicht mehr in der Kälte stehen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich aber ein Mädchen gedatet. Und habe der das so erzählt, die hat sich für mich gefreut. Und dann habe ich 2 oder 3 Tage danach hat meine Agentin mich nochmal angerufen und meinte so, es gibt eine Anfrage, eine Theateranfrage in Berlin. Und das wäre da eine Bühnenadaption von Ziemlich beste Freunde in der Komödie. Und da habe ich gesagt so, oh, ja, ich habe noch nie in der Komödie zu dem Zeitpunkt gespielt. So, ne? Und ich habe da auch noch nie ein Stück gesehen. So. Und da dachte ich mir, ich war so glücklich gewesen mit Erlangen, dass ich zu Berlin Nein gesagt habe. Ne? Also ich habe denen gesagt so, nee, ich komme nicht, ich bin schon in Erlangen, weil ich bin auch so eigentlich so ein Typ, der, wenn er etwas zusagt, dann zieht er es auch durch. Und so habe ich es dann auch, so habe ich mir auch vorgenommen. Ne? Erlangen hat mich angefragt, das ist geil, die haben mich genommen, also werde ich da jetzt ein halbes Jahr spielen. Und dann hat aber dieses Mädchen mir gesagt, so was ich damals gedatet habe, so, du hast jetzt, also ich habe ihr davon erzählt, dass meine Agentin mich angerufen hat und ich abgesagt habe. Und sie hat mich gefragt, okay, für was für ein Stück, für was für ein Projekt. Und dann meinte ich so, in Berlin, ziemlich beste Freunde, Bühnenadaption. Und ich kannte zu dem Zeitpunkt den Film nicht. Ne? Also ich habe nicht gewusst, wie gut der Film ist. Ich habe schon so ein bisschen mitbekommen, dass der so in aller Munde ist. So, ne? Aber ich habe mich nie mit dem Hype auseinandergesetzt. Ne? Und den gab es zu dem Zeitpunkt auch schon auf DVD. Also er war schon eine Weile draußen. Und dann habe ich ihr das so erzählt, ziemlich beste Freunde. Und dann meinte sie, du bist voll bescheuert. Dann meinte ich, warum bin ich bescheuert? Na, du hast ziemlich beste Freunde in Berlin abgesagt. Du hast es abgesagt für irgendein Theaterstück in Erlangen, wo keiner hinkommt. So jetzt mal hart gesagt, ja. Ja, natürlich nichts gegen Erlangen oder so, oder die Leute, die da leben. Natürlich kommen die da hin, ja. Aber du willst ja auch als Schauspieler gesehen werden, ne, von so vielen Leuten wie möglich. Und dann hatte sie mir so diesen Wake-up-Call gegeben von wegen, ey, du bist so bescheuert, dass du Berlin abgesagt hast. Du kannst in Berlin proben, du kannst in Berlin pennen. Du bist in einem Theaterstück, wo halt auch die Branche, vor allen Dingen in einem Theaterstück, was sehr sehr populäres Quellmaterial hat, so. Und da kommen auf jeden Fall Leute aus der Branche gucken und so. Ne? Also die hat mir eigentlich alle diese Sachen gesagt, auf die ich hätte selber kommen müssen. Und sie war aber noch nicht mal eine Schauspielerin. Gut, da habe ich mich aber überzeugen lassen. Ich habe gesagt, ah ja, okay, das, du machst auf jeden Fall Sinn. Das, was du sagst, macht mehr Sinn als das, was ich gerade mache. Und dann habe ich meine Agentin angerufen und meinte so, ja, ich will doch in Berlin vorsprechen. Das wird sich zwar mit Erlangen zeitlich beißen, aber ich würde dann Erlangen anrufen und da mal gucken, ob wieder rauskommt. Und dann bin ich zum Vorsprechen gegangen. Und dann war ich natürlich nicht mehr der Einzige, weil als die Anfrage kam, war ich der Einzige. Und so musste ich gegen 4, 5 andere casten für das Theaterstück. Bin dann Vorsprechen gewesen bei dem Herrn Martin Wölfer. Und nach dem Vorsprechen meinte er, ey, das war cool. Also wir haben natürlich auch gearbeitet miteinander und so. Und er fand das echt gut. Und dann meinte ich aber so zu dem Herrn Wölfer so, ja, also ich habe ja den Film gesehen, jetzt sind mittlerweile ziemlich beste Freunde. Und der Oma Sai, ja, der da die Hauptrolle spielt, der ist ja schwarz. Meinte ich so, aber ich bin nicht schwarz, meinte ich so ziemlich so, ne? Also nicht, dass man da irgendwelche Erwartungen irgendwie aufbaut, auch für die Zuschauer später. Und dann sieht man jemanden wie mich, der halt halb weiß und halb schwarz ist und nicht schwarz. So, ne? Und da meinte so der Wölfer so, ja, weiß ich nicht, das ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Das ist mir eigentlich egal. War ziemlich cool. Oh ja, und dann habe ich das Stück halt bekommen, habe das gespielt mit dem Erdal Yildiz, der halt den reichen Tetraplegiker gespielt hat und halt ein türkischer Hauptdarsteller. Und ja, das lief ziemlich gut. Das war ein ziemlich großer Erfolg in Berlin. Und viele Leute sind gekommen und meine Agentin zu dem Zeitpunkt war halt so pfiffig und hatte die glorreiche Idee gehabt, Redaktionen anzurufen, ja, und die Redaktion zum Theaterstück einzuladen. Und unter anderem gab es eine Redakteurin beim ARD, die sich sehr gut mit meiner Agentin versteht. Und die hat halt gesagt so zu ihr, ja, Frau so und so, kommen Sie doch mal zum Theaterstück, Mike spielt da. Weil er spielt gerade Theater und das Theaterstück ist ein super Erfolg und das müssen Sie sehen. Und der dreht ja jetzt momentan nicht so viel. Und vielleicht fällt Ihnen da eine Idee ein, wenn Sie ihn auf der Bühne sehen und so. Und dann ist diese Frau gekommen mit ihrer Tochter und hat das Stück gesehen. Sie meinte erstmal, diese Redakteure meinte so zu meiner Agentin als Antwort, was ist denn das für ein Theaterstück? Und meine Agentin meinte so, ja, ziemlich beste Freundin, Bühnenadaption. Und sie so, ich hasse diesen Film. Also richtig geil. Aber dann hat sie es wohl ihrer Tochter erzählt und die Tochter meinte, ja, ich will es unbedingt sehen. Dann ist sie halt mit ihrer Tochter mitgegangen und hat das Theaterstück gesehen. Und dann hat sie mich auf der Bühne gesehen und sie fand das Theaterstück auch super. Und meinte dann so, okay, seien Sie nicht überrascht, Herr Adler, hat sie mich über meine Agentin wissen lassen, seien Sie nicht überrascht, Herr Adler, wenn Sie in den nächsten Tagen Einladungen zu Castings bekommen. Und dann habe ich 2 Einladungen bekommen, einmal für eine Anwaltsserie und einmal für eine Ärzteserie. Und so ist die Besetzung entstanden, ne, durch das Theaterstück und die Redakteurin, die da war, dass ich dann quasi gesehen wurde und besetzt wurde. Und also der Casting-Prozess, ja, der ging aber lange. Ne? Also die wollten diese Serie machen und dann haben sie gecastet und die erste Runde, ich weiß nicht mehr, wann die war im Jahr. Ich weiß nur, dass die zweite Runde ein halbes Jahr später war, ungefähr 4 bis 6 Monate später. Ja, da gab es eine zweite Runde. Also es hat sich schon ein bisschen hingezogen. Und aber es hat geklappt dann im Endeffekt. Ne? Und
toll, ja.
So bin ich zur Rolle gekommen. Und zur zweiten Frage.
Genau, die Gefühle.
Genau, wie man sich als Arzt fühlt. Also man versucht natürlich, wie ich schon gesagt habe, so den alltäglichen Habitus eines Arztes zu emulieren. Ja, also man versucht das irgendwie nachzumachen, nachzuspielen. Ich bin jetzt nicht ins Krankenhaus gefahren und habe mir da Ärzte angeguckt oder so, ne? Sondern ich habe mir halt so Arztserien angeguckt, mir unterschiedliche Ärzte angeguckt, so wie die das glaubwürdig spielen, ja. Ich wollte jetzt nicht ins Krankenhaus fahren und Ärzten auf den Sack gehen. Ja, das wäre mir zu bescheuert gewesen. Und dann habe ich mir halt hier und da ein bisschen was abgeguckt und halt auch so oberflächlich, wie bestimmte Schauspieler, die, wie zum Beispiel dieser Hugh Laurie, der den Dr. House spielt, der großartig, ne? Der ist natürlich überspitzt, ne? Ich verstehe die Überspitzung und ich verstehe den Zynismus und die Dreistigkeit. Das ist natürlich auf einem ganz anderen Level, weil die Leute unterhalten werden wollen und man will halt eine Type zeigen. Das verstehe ich schon. Aber er hat ja auch so einen Cast um sich herum, ne? Und wie diese, nicht nur der Cast um ihn herum, sondern auch er selber, wie läppig der so auch mit diesen Wörtern, mit diesen komplizierten Sätzen umgeht, ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, so musst du es einigermaßen hinkriegen. Wenn du es so einigermaßen hinkriegst und versuchst, ein bisschen Autorität zu projizieren, dann könnte es glaubwürdig werden. Und dann, also wenn man es irgendwie schafft, eine gewisse Autorität zu projizieren, die aber natürlich von den Kollegen getragen wird, ne? Die Kollegen spielen die Autorität für dich. Ne, also die anderen spielen immer den König, so, nicht du selber. Mhm. Du kannst halt nur so eine Initialzündung geben, so, und dann müssen die Leute halt dementsprechend auf dich reagieren. Wenn die Schauspieler nicht so dich nicht als Arzt ernst nehmen oder so, oder wenn sie dich nicht glaubwürdig finden oder so, ne, dann hast du halt manchmal auch bösartige Kollegen, die dann quasi gegen dich spielen oder dich nicht ernst nehmen. Aber in der Regel ist es so, bei uns zum Beispiel ist es super, dass es super gut funktioniert. Ne? Also wir spielen da echt gut die Rollen immer für den jeweiligen anderen Partner gut an. Und ich glaube, das Gefühl, sich wie ein Arzt zu fühlen, entsteht nicht. Aber die Illusion, im Krankenhaus zu stehen, mit Kollegen und über Fälle zu quatschen, diese Illusion kann man schon bis zu einem gewissen Grad aufbauen. Ne? So,
ja, ja.
So, das ist schon cool. Aber ich bin halt auch jemand am Set, der sich halt oft nicht selbst ernst nimmt, ja. Also ich mach dann halt auch blöde Sprüche und so einen Scheiß. Von daher, wir wissen schon, dass wir nur Rollen spielen, ja. Also dieses Gefühl, hinterher zu eifern, wie ein Arzt sich fühlt, ist unmöglich, weil wir dieses Studium nicht gemacht haben. Wir haben nie in der Praxis gearbeitet. Wir waren nie am Klinikum. Wir wissen nicht, wie es ist, am OP-Tisch zu stehen oder in der Schicht zu arbeiten oder so, ne? Oder Notfall-OPs. Wir kennen das alles nicht, ne? Wir können nur dieses Gefühl nachahmen, was aber auch unsere Interpretation ist. Das ist ja auch nicht echt.
Ja,
ne? Das ist ja eine Interpretation.
Aber das ist ja, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass Ärzte ja gar keine Ausbildung haben, wie sie ihre Rolle ausleben oder welche Rolle sie haben. Also da gibt es gar keine Unterrichtsstunde dazu, diesem Thema. Oder wie nonverbal oder verbale Kommunikation eingesetzt wird. Ja, also gerade ist doch klar, dass der Arzt oder die Ärztin letztendlich ja Mensch ist, so wie alle anderen. Nur wenn er natürlich sehr trainiert ist in einem Prozess, dann sieht eben der Moonwalk leicht aus. Ja, wie Michael Jackson hat aber jeden Tag eben 4 bis 6 Stunden getanzt, ne? Und wenn man natürlich jeden Tag sich mit sehr schweren Diagnosen auseinandersetzt, dann kriegt man natürlich eine bestimmte Routine. Aber die, glaube ich, das Geheimnis ist natürlich immer die Rolle, aber auch die Empathie und auch seine Persönlichkeit nicht ganz aufzugeben. Deswegen gibt's natürlich den Schüchternen, den Mutigen, den größten Wahnsinnigen, so wie es ja sonst in der Welt auch gibt. Bei der Medizin, und das glaube ich auch nochmal ganz wichtig, laufen aber diese Bilder, die du auch mit Dr. House und so weiter besprochen hast, natürlich immer bewusst und unbewusst mit. Das heißt, wenn der Arzt den Kittel anzieht dann kriegt er erstmal schon eine Interpretation von außen, die er gar nicht in sich trägt. Und mein lieber Freund Wolfgang Kohlhase, möge er in Frieden und Entspannung ruhen, sagte zu mir, Janet, ein Arzt braucht keine Erklärung, keine Einführung. Also ein Arzt musst du nicht sagen, das ist ein Arzt, sondern der hat den Kittel an und dann ist klar, wie erstmal die Rolle erstmal aussieht. Unabhängig davon, dass natürlich auch dort ambivalente und auch sehr bunte Persönlichkeiten sich wiederfinden und das, was in der Gesellschaft existiert, natürlich auch in der Medizin. Aber der Arzt ist in der Regel trainiert, sein Inneres irgendwie zu verstecken. Weil er hat ja genauso Probleme privat und hat auch Zweifel. Aber er ist trainiert und zwar unsystematisch trainiert. Trainiert über die Routine. Trainiert über den einen Tag und den anderen Tag, ohne dass jemand von außen supervidiert hat oder gesagt, oh, das würde ich lieber nicht so machen. Aber er ist trainiert, sein Äußeres wirken zu lassen und sein Inneres ganz klein zu lassen. Ja, und das ist, glaube ich, auch das, was man vielleicht auch als Patient oder als Angehöriger gerne hat. Professionalität, die Rolle, aber auch gleichzeitig natürlich diesen menschlichen Achtsamkeitswert. Und ich hatte gerade, kam ich ja aus der Visite und da sagte die eine Assistentin, ja, Professor Soli, die freuen sich immer, wenn sie kommen. Da mache ich ja klar, weil wenn ich die Visite mache, versuche ich ja zumindest die Leute zu sehen. Was haben sie auf dem Schreibtisch? Was haben sie heute an? Wie sehen sie aus? Und sind sie gekämmt oder nicht gekämmt? Und ich spreche sie auch darauf ein, was essen sie oder was würden sie gerne essen? Und ich glaube, das ist gar nicht so banal, weil gerade aus dieser Filmbranche, deswegen, ich gucke mir keine Filme an, wo Ärzte gespielen, unabhängig davon, dass ich Doktor total interessant fand, weil das Wissen, was der hat, ist wirklich sehr medizinisch. Ja, es ist irreal natürlich, dass ein Fall von einem Arzt den ganzen Tag, auch die Nacht, ihn beschäftigt, weil dazu gibt es viel zu viele Situationen, aber nichtsdestotrotz ist diese Ambivalenz wichtig, aber wir spielen natürlich auch mit diesen stereotypischen Rollen. Ne? Der Arzt muss so sein, er muss professionell sein, der ist dann. Und ich finde es aber trotzdem spannend, wie du das schaffst. Und ich habe dich ja auch beobachtet in deinem Film. Du machst das sehr überzeugend, ja. Also wie gesagt, bis auf das große Therapiespektrum, was einfach nicht passt im Rahmen dieser Spezialistentun. Auf der anderen Seite muss das ja auch nicht alles immer stimmen, aber ich finde das großartig und auch wirklich überzeugend.
Aber dank dir, würdest du sagen, dass, weil du meintest, auch diese Ambivalenz zwischen, okay, Individuum als Arzt, ein Individuum zu sein und einfach seinen Job zu machen, ne, den man halt erstmal gelernt hat und je nachdem, wie viel Erfahrung man hat und Routine man hat, den einfach durchzuziehen, und auf der anderen Seite auch das mediale Bild eines Arztes oder das gesellschaftliche Bild eines Arztes. Also beeinflusst das auch stark oder eher so peripher den Habitus eines Arztes, eines echten Arztes?
Ja, finde ich eine sehr schöne Frage. Also ich glaube, dass das sehr beeinflusst und auch teilweise behindert. Oh. Weil Ärzte dürfen auch mal sagen, weiß ich nicht. Oder mir geht's nicht gut. So, oder das tut mir leid, weil meine Antwort jetzt schlecht war. So, Ärzte können sehr häufig nicht deeskalieren, reflektieren und neu in den Dialog gehen, weil wichtiger als die Kommunikation ist ja die Beziehung zwischen dir und mir als Patient oder Angehöriger. Und ich kriege das immer wieder mit, da läuft ein Gespräch schief einfach, das gibt's ja. Es laufen nicht immer alle Gespräche gut. Und man hat zwar das Gefühl, ich könnte zurückgehen, aber man mogelt sich vorbei und wundert sich dann eben über die Beschwerde oder dass der Patient nicht mehr wiederkommt. Und mir ist es auch schon passiert, dass ich Dinge falsch gesagt habe. Falsch und zwar nicht passend zu der Situation. Oder dem Patienten oder dem Angehörigen das Gefühl gegeben habe, du bist nicht willkommen oder ich helfe dir nicht. So, und da aber nochmal anzufangen und zu sagen, ich habe wenig Zeit, ich habe noch ganz viele andere Probleme, aber ich nehme mir jetzt nochmal die Zeit oder wir verabreden uns dann lieber morgen nochmal. um 15 mhm. Uhr, weil ich habe jetzt nicht diese eine Minute, die ja niemals ausreicht. Und dieses Reflektieren oder auch Deeskalieren und Zurücktreten, ich glaube, dass das schon was damit zu tun hat, dass man glaubt, eine ganz starke Rolle auch zu verteidigen, dass die Hilfe nur in eine Richtung geht, dass das Ratschlagen nur in eine Richtung geht, ja. Und dass es eigentlich auch darum geht, authentisch zu sein. Deswegen sage ich ja immer, das Gespräch in Herzenshöhe. Und wenn es mir eben schlecht geht und ich jetzt nicht in der Lage bin, dir zu sagen, dass die Operation schlecht verlaufen ist, dann gibt es ja nur zwei Wege. Ich mach's trotzdem oder ich delegiere es an meinen Kollegen und frage, kannst du das jetzt mal übernehmen, weil ich das jetzt nicht mache. Der Arzt ist aber trainiert, sozialisiert wie ein Soldat. Ich habe einen Auftrag, den erfülle ich, ohne zu wissen, wie Soldaten sonst arbeiten. Aber auch mal zurückzutreten und auch diese Ambivalenz zu zeigen oder sagen, Sie fragen nach der und der Therapie, ich weiß davon nichts. Oder Sie haben im Internet das und das recherchiert, ich weiß das nicht, geben Sie mir Zeit, mich da zu beschäftigen und nicht zu sagen, Blödsinn, ich weiß schon, was für Sie gut ist, ohne zu wissen, was eigentlich die Alternative ist. Und das, glaube ich, ist natürlich gerade medial schwer zu zeigen, weil man mag ja diese klare Rolle und man mag ja vielleicht auch den Konflikt. Aber ich glaube, was du gerade gefragt hast, dass durchaus der Blick von außen auch wahrgenommen wird von Ärzten und dass durchaus das für die eine oder andere Situation behinderlich und schädlich ist, weil man eben vielleicht bewusst und unbewusst Angst hat, diese Rolle nicht zu genügen oder das Gesicht zu verlieren, den Gesichtsverlust. Das sagt man ja auch, dass wenn man Pilot ist und die Maschine im Crash ist, unbedingt das Pilotenteam an die Besatzung denkt, sondern an den Gesichtsverlust.
Ja, es ist crazy. Also für mich war überraschend gewesen auch, ne, ich meine, wir haben uns ja am Adlon kennengelernt bei einer Veranstaltung über Prostatakrebs, war das, glaube ich, ne? Oh, sehr interessant. Und da haben wir zufälligerweise am gleichen Tisch gesessen und haben uns super verstanden. Also du warst ja auch so super open-minded und wir sind sofort ins Gespräch gekommen. Das war super, super netter Abend und voll geil. Und seitdem haben wir ja Kontakt. Und was mich aber echt überrascht hat, ist, in der Zeit, wo ich halt diese Rolle spiele, bin ich ja auch immer mal wieder Ärzten begegnet irgendwie im Alltag oder wenn ich irgendwo bin bei einer Veranstaltung oder so und dann redet man mit denen. Und es ist schon krass, wie handwerklich so dieser menschliche Körper eigentlich zusammengebaut ist und wie handwerklich, egal in welchem Fachbereich der Chirurgie man sich befindet, wie handwerklich teilweise wie so eine Autokarosserie mit Innenleben so ein Körper funktioniert, ne? Also das ist schon, es hat ein bisschen so die Heilkunst und die Kunst der Operation und alles hat das für mich so ein bisschen entzaubert, wenn man damit halt konfrontiert ist mit Leuten, die das kennen so und die einem das so erzählen, was so, wie das so funktioniert. Und dann kann man auch, wenn man Prothesen entwickelt und also das ist so mechanisch und so handwerklich, natürlich. Absolut. Ist das, ja. Das finde ich so erschreckend. Dass wir so wirklich wie Bauteile aus Bauteilen bestehen, wir Menschen.
Ja, aber das ist trotzdem der Unterschied zwischen einem Ingenieur, von dem ich auch hohen Respekt habe, weil die sehr analytisch und auch sehr strukturiert denken, aber als auch einem Mediziner. Ich denke, ein guter Mediziner hat immer die Demut vor dem Wunder der Natur. Und auch wenn ich die Hüfte ausbauen kann, auch wenn ich das Herz reparieren kann, sind das nur unterstützende Maßnahmen und Dinge, die man dann verändert. Als Mediziner gehen ja manchmal gut, manchmal gehen die nicht gut. Und viele Faktoren sind gar nicht bekannt. Das heißt, mir ist das ganz wichtig, trotzdem die Demut zu haben. Und viele Patienten kommen zu mir und sagen, Herr Professor, Sie sind meine letzte Hoffnung. Und sage ich ja, nein, ich bin nicht Ihre letzte Hoffnung. Ich bin einer, der Sie unterstützt, dass man Demut hat. Selbst wenn man große Operationen machen kann, 10, 15 Stunden, ja, aber man tut sein Bestes. Aber wir können auch nur das tun, was uns die Wissenschaft und was uns das Wissen überhaupt erlaubt. Und dieses Wissen oder diese Kunst der Operation, die beruht ja nicht auf mich, ich habe die ja nicht erfunden, sondern die ist eine evolutionäre Entwicklung über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende. Das heißt, man ist wirklich nur ein Mittelsmensch. Und was ganz wichtig ist, und das finde ich wunderbar, du operierst eine Patientin, 500 Tumorknoten über 12 Stunden, viele Volumina, also Blutliter verlieren den Körper, Wasser wird ausgetauscht, Kälte, Wärme wechselt sich, viele Medikamente. Und der Mensch überlebt das. Und der Mensch lächelt dich an nach so einer Operation, wo du sagst, wie kann ein Mensch das überhaupt aushalten? Ja, so. Und das ist nicht nur meine Finger, sondern es ist das Ganze. Ne? Und das ist, denke ich, ist so relevant, dass man also natürlich die Technik sieht und die Routine. Ja. Aber ich kann nur sagen, jede Operation, jede Situation, jedes Gespräch, so wie du das ja auch machst, deine Rolle ist auch immer anders. Obwohl das Drehbuch ja eigentlich dasselbe ist. Wenn du dreimal die Rolle spielst, ist trotzdem die Interaktion ja anders. Obwohl dasselbe Skript liegt, oder ist das nicht immer anders?
Ja, klar, weil ich meine, ne, jeder Schauspieler, der einen Patienten spielt, spielt natürlich eine andere Rolle und ist natürlich auch ein ganz anderer Mensch. So, ne? Ja. Also da vor allein da dadurch hat man unterschiedliche Fälle, unterschiedliche Patienten. Es ist ja klar, das ist immer eine neue Situation denn so.
Ja eben und deswegen. Also, und wenn du jetzt mal beim Arzt bist oder bei einer Ärztin, wie guckst du denn diese Ärztin oder diesen Arzt an im Sinne der Rolle? Trennst du dich davon? Bist du ganz weg oder guckst du schon, ob du etwas von der Art übernehmen kannst oder bemitleidest du manchmal den Arzt oder die Ärztin, dass sie die Rolle irgendwie sich nicht bewusst sind? Wie siehst du das? Was macht in deinem Gehirn, wenn du einer Ärztin, Arzt in der Rettungsstelle begegnest?
Also ich war, das Lustige ist, ich habe in letzter Zeit natürlich unglücklicherweise durch Familie viel mit Ärzten zu tun gehabt. Und hatte aber vor ungefähr 6 Wochen, ich renoviere gerade ein Haus und bin da während der Renovierungsarbeiten, bin ich mit meinem Fuß in einen Nagel getreten, ja, ziemlich tief, so. Und also so tief, dass ein Freund den Nagel rausziehen musste, ne, ich habe den so, bin da nicht rangekommen und das war so tief drin, der musste ihn rausziehen. Dann sind wir quasi einen Tag später zum Krankenhaus gefahren, Untersuchung, Tetanus und so, ne? Und als ich die Ärzte dort gesehen habe, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Ärztezauber ist weg, ne? Also, so wie du vorhin beschrieben hast, dass es in unserer Gesellschaft halt unterschiedliche Typen gibt, gibt es diese unterschiedlichen Typen auch in der Ärztewelt oder in der Medizinwelt. Natürlich sind sie anders konditioniert und Profis und hast nicht gesehen, aber Charakterprofile schlagen ja immer mal wieder durch, so. Ne? Und als ich die Ärzte da gesehen habe, war das schon so kein Zauber mehr. Ne? Das waren so ganz normale Menschen. Ich habe da auch nicht mehr hingeguckt, von wegen so, wie verhalten die sich oder so. Sondern ich hatte generell so den Eindruck, weil die haben mir den Tetanus geimpft und so, ne, haben dann sich die Wunde angeguckt. Und ich war eher skeptisch gewesen, komischerweise. Ne? Ich habe da eher so. Ja, was machen Sie da? Worauf achten Sie? Sieht es gut aus? Sieht es nicht so gut aus? Dann hat er eine Kanüle in die Hand genommen und ich habe gefragt, was wollen Sie jetzt mit der Kanüle? Ja, er wollte da nochmal reinstechen, ob das irgendwie entzündet ist und so. Und habe ich doch mal, wo wollen Sie denn genau reinstechen? So, ne? Also ich hab dann wirklich so ganz genau nachgefragt, so, ja, also ich muss gucken, ob sich das entzündet hat und deswegen steche ich nochmal in die Wunde rein und so, wird nur ein kleiner Piekser sein. Und ich so, ja, okay, machen Sie mal. Also ne, ich bin dann sehr viel skeptischer geworden und frag halt genauer nach, wohingegen ich damals vielleicht, oh ja, ja, ich muss es nicht so genau wissen, der Arzt weiß oder so, was er macht. Natürlich weiß der Arzt 10.000 Mal mehr, was er machen soll, als ich so, ne? Aber durch diese Serie bin ich halt Forscher geworden. Und ich sehe die Ärzte auch als Menschen, ja? So. Absolut. Also ich sehe die nicht mehr als Roboter, die immer funktionieren müssen und alles richtig machen.
Und was ganz spannend ist, also einmal das Beobachten, ohne gleich zu bewerten. Und ich hatte ja, wie gesagt, vorhin meine Visite und dann sagte ich der jungen Assistentin, die Begegnung mit einer Patientin oder dem Angehörigen ist ein magischer Moment. Ein magischer Moment. okay. Und das ist die Kunst, dass man in diesem magischen Moment auch sich so präsentiert, dass Magie entstehen kann. Und zwar Vertrauen, Zutrauen. Und das Einfachste, habe ich gesagt, um diese Magie zu bilden, ist der Blickkontakt, die Achtsamkeit und dass man komplizierte Dinge einfach erklärt und die Menschen abholt, einfache Dinge abholt. Und ich hatte heute eine Patientin, die extra aus Dortmund gekommen ist, da ging es um eine Veränderung der Gebärmutterschleimhaut und da war die Frage, soll jetzt die Gebärmutter operiert werden oder nicht? Da meine ich, es ist ganz einfach. Sie hat keine familiäre Belastung und man unterscheidet einfache von sehr komplizierter Gebärmutterschleimhautveränderung. Und sie haben eine einfache. Und wenn die einfach ist, bedeutet das, dass man eigentlich nicht operieren muss. Wenn sie kompliziert wäre, komplex, dann eher. Weil dann ist eine Risikosituation da, dass sich das in eine Krebserkrankung übertragen kann. Aber das vergisst man eben. Und das ist die Kunst, dass man eben sehr einfache Dinge, die für ein ja normal sind, erstmal erklären. Und das fängt mit der Sprache und mit der Achtsamkeit. Und da gibt es Menschen, die wollen ganz viel wissen. Da gibt es Menschen, die wollen gar nicht viel wissen. Um dann aber eben genau diese Vertrauenssituation zu schaffen. Weil es ist doch klar, dass die Patientin, der Patient oder dass du jetzt die Kanüle nicht selber dir selbst geben kannst, ne? Sondern du willst aber verstehen und du willst vorbereitet sein. Weil das ist ja was ganz anderes, dass wenn ich dir sage, hör mal zu, jetzt gibt es einen kleinen Pieks, das dauert 2 Minuten, aber dann ist alles gut, als wenn ich da irgendwie wie John Wayne mit der Kanüle spiele und sage, mal gucken, wohin die jetzt passt. Ja, und deswegen ist das, glaube ich, ganz, ganz schön, wenn man einfach erstmal versucht abzuholen und wie du gerade sagst, auch verstehst, dass Menschen eben beobachten und man weiß, gerade wenn es so um schwere Krankheiten geht, ist das wie Hypnose.
Ja.
Das heißt, du klebst ja an den Lippen, du beobachtest ja. Weil du hast ja dir Gedanken gemacht, du hast Ängste in dir, du hast vielleicht Erfahrungen von den Angehörigen oder hast andere Erinnerungen. Und dann bist du viel sensibler, was ganz klar ist. Und Ärzte wundern sich immer wieder, dass dann Patienten dann sich ein Wort raussuchen aus einem gesamten Text. Aber die Kunst ist, sich daran zu messen, was ankommt, nicht was ich beabsichtigt habe, erzählt habe, so wie du als Schauspieler. Was kommt bei dem Zuschauer an?
Ja,
welches Gefühl, welches Bild, nicht was du dir vorgenommen hast. Ja, und das ist Magie im Sinne eine Situation, an die man sich für immer vielleicht erinnern wird. Das geht nicht um Manipulation und es geht ja auch nicht um eine Show, sondern es geht tatsächlich um diesen magischen Moment des Zutrauens, dass ich dann eben weitergehe. Weil wie soll das dann funktionieren, wenn ich jetzt mit dir nicht in Beziehung komme zur Braunüle, einer kleinen Nadel in die Vene? Wie soll ich dann zu einer Operation oder einer Krebsbehandlung kommen, wenn schon die erste einfache Strukturdiskussion nicht funktioniert? Und diesen Gedanken zu erleben, zu erfahren, aber auch zu teilen, ist nicht typisch für einen Arzt.
Ja, also ich stelle mir, ne, was wir meiner Meinung nach in der Serie zu selten machen, ist halt auch so ein bisschen, wenn ich das ein bisschen herleite aus deinem Buchtitel, der ja da ungefähr heißt, so die Kunst, schlechte Nachrichten gut zu übermitteln oder so, ne?
Mhm, genau.
So, ne? Ich finde halt in Krankenhausserien und ich denke auch, dass das im echten Leben, war noch nicht so oft, ich war 1-2 Mal in der Situation, wenn man wirklich schlechte Nachrichten kriegt aus dem Krankenhaus, über einen Angehörigen.
Ja.
Diese Situationen sind wirklich immer, natürlich für die Betroffenen, für die Angehörigen, ist es natürlich immer ein schwerer, schwerer Moment, aber auf der anderen Seite für den Arzt, diese Nachricht zu übermitteln, ist jetzt auch ein bisschen schwieriger, als Blutdruck zu messen, ne? Denke ich mal. So, ne? Also, das, egal wie routiniert ein Arzt ist, und vielleicht gibt es ja auch in irgendwelchen Stationen, denn, keine Ahnung, einen Arzt, der das besonders gut kann und den schickt man dann gerne mal vor oder so, es kann ja auch sein, ich habe keine Ahnung. Aber selbst für den, dem es am leichtesten fällt, schlechte Nachrichten zu übermitteln, selbst für den ist es ein Vorhaben und nicht so einfach, als würde man halt, ne, auf Toilette gehen. So. Und diese Momente finde ich halt
immer sehr intensiv, können sehr emotional sein, weil es sind ja oft immer Fragen über Leben und Tod und in den Abstufungen nach oben und unten. So, ne? Und ich finde, es sind sehr intensive Momente, kann ich mir im echten Leben noch, natürlich noch viel krasser vorstellen. Ne? Je nachdem, was für eine Nachricht übermittelt wird, dass halt die Verwandten, Angehörigen, gerade wenn Kinder auch im Spiel sind, dass das so absolute dramatische, tragische Momente sind, die halt der Arzt auch irgendwie miterlebt und sich aber auch emotional irgendwie ein bisschen davor schützen muss, oder?
Ja, absolut.
Und diese Momente gibt es zu selten bei uns in der Serie. Also diese Momente würde ich mir echt wünschen, wenn wir rein inszenatorisch, ja, skripttechnisch, wenn wir diese Momente öfter hätten. Ne? Ja, weil es ist schon ein krasses Gefühl, wenn man hört von einem Arzt, ja, irgendwie deinem Großvater geht's besser oder negativ oder so. Ne? Das sind ja immer total existenziell emotionale Momente so.
Richtig. Und das ist ja auch die Definition, die ich so schätze. Also eine schlechte Nachricht ist eine Nachricht, die potenziell den Blick auf heute, morgen und übermorgen für immer verändern kann. Und dasselbe aber auch für die gute Nachricht, die in der Regel in der Medizin ignoriert wird. Du gehst zum Arzt, der nimmt ja 30 Blutproben ab, sticht vielleicht dreimal daneben und dann sagt er dir, ja, Kalium war nicht in Ordnung, aber die anderen 29 Faktoren, die normal oder die totale Gesundheit ausdrücken, das ist ja nicht normal. Für mich ist es ein Wunder, dass der Mensch gesund ist, bei 6.000 Möglichkeiten des Fehlers, der Reparatur und so weiter, sondern er sagt dann normal und sagt gar nichts. Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig und das wäre auch nochmal interessant, dass eben das Gute hervorgehoben, nicht nur, dass die Operation ist gut gegangen, sondern ja, trotz dieser Geschichte haben Sie das überlebt oder Sie haben eben so viele Faktoren, ob das jetzt körperlich, psychologisch oder spirituell ist, die Sie weiter als Mensch so wunderbar blühen lassen. Weil Krankheit macht ja keinen anderen Menschen aus dir, sondern Krankheit verändert, demaskiert manchmal Charaktere, aber die ja schon da sind. Ja, und deswegen ist das sind so Themen, ich weiß, die normalerweise in so einer Rolle nicht eben, dass ich platziert bin, aber wie gesagt, ich finde das gut, dass du den Matteo spielst und finde das auch immer wieder, wie gesagt, auch inspirierend und finde es auch trotzdem auch gut, dass ein Arzt sich seiner Rolle bewusst ist und dann auch lieber in einem sauberen Kittel läuft, als mit irgendwelchen blutbefleckten Sachen von einer Stelle zur anderen denkt und auch durchaus auch mit Ritualen arbeitet. Also für mich zum Beispiel, ich trage normalerweise auch eine Krawatte und zwar nicht, weil ich so gerne Krawatten habe, sondern weil ich auch Respekt habe. Ja, und ich habe mir Gedanken gemacht und deswegen finde ich das so großartig. Jetzt zu dir nochmal, lieber Mike. Wenn du eine Henkersmahlzeit hättest, ja, was ich dir natürlich niemals wünsche, ja.
Ja.
Zwei Fragen. Was würde der Matteo sich wünschen und was würdest du dir wünschen? Was wäre die Henkersmahlzeit und wer würde die kochen? Bei Matteo und bei Mike Adler?
Ich glaube, bei Mike Adler wäre es gebratener Reis mit Shrimps. So, das wäre privat für mich.
Wer bereitet dir das zu erstmal?
Wer mir das zubereitet? Mein Lieblingsasier hier im Wedding. Das muss angeliefert werden.
Okay. Ja. Die Zeit, die haben wir dann.
Genau. Und ist ja wirklich eine makabere Frage, aber ich spiele das Spiel mit, weil du bist.
Danke.
Und der Moreau, der würde, glaube ich, ein Steak essen. Entrecot, medium rare, gebratene Pilze und Zwiebeln. Und ja, das war's. Und Kräuterbutter, so ganz schlicht, weißt du? So.
Ja, sehr gut. Also meine ist ja bekanntermaßen Tagine mit Lamm. Das ist Tagine, also in einem Art Römertopf zubereitet. Lamm mit Backpflaumen, mit Aprikosen, mit Kurkuma, Ingwer und Pfeffer zubereitet.
Was Iranisches?
Marokkanisch.
Marokkanisch, ah, okay.
Genau, meine Eltern kommen ja aus Marokko, aber meine Frau ist ja Kind persischer Eltern, deswegen kenne ich auch die Kombi. Es gibt auch tatsächlich so eine Art Hybrid-Gerichte, aber ich würde das klassische Tajine mit Lamm.
Kocht denn deine Frau oder musst du das im Restaurant essen? Oder kocht deine Frau ab und zu mal?
Meine Frau kocht ab und zu mal, aber von Montag bis Freitag kocht mein Schwiegervater für uns jeden Tag, auch heute. Und Samstag koche ich und Sonntag koche auch ich, es sei denn, dass ich meinen Bruder in Spandau besuche, der dann mit meinem anderen Bruder für uns kocht. Aber von Montag bis Freitag kocht mein Schwiegervater jeden Abend Persisch für uns.
Wow, wow.
Das ist eben ein Geschenk des Himmels. Und deswegen danke ich dir, lieber Mike. Und nochmals herzlichen Dank, dass du dich auch wirklich für so viele karitative Dinge einsetzt und auch immer für jede positive Schandtat zu haben bist und auch so positiv bist. Ja, und ja, ich finde es auch sehr beeindruckend, wie du dir auch damals gesagt hast, ja, du musst ja von irgendwas leben, du gehst in den Sicherheitsdienst und bist aber trotzdem eben ja deiner Vision treu geblieben. Und ja, ich finde das wichtig, dass man eben auch dranbleibt. Ne? Und ich hatte ja auch Medizin studieren wollen, habe den Studienplatz nicht bekommen und habe dann einfach entschieden, Krankenpflege zu machen.
Wow.
Und hatte damals einen Jurastudienplatz, deswegen fand ich das toll mit deiner Rolle. Ich habe mir gesagt, nee, Jura will ich nicht, weil ich mag Papiere eigentlich nicht, obwohl ich extrem viel schreibe. Und ich will mich auch nicht mit Dingen beschäftigen von Leuten, die kleinkariert sind, die sich dann streiten, wie hoch der Zaun sein muss oder welcher Gartenzwerg größer oder kleiner sein soll. Und deswegen habe ich mir gesagt, das mache ich auf keinen Fall. Da gehe ich lieber in die Krankenpflege, bleibe in der Medizin, als irgendwas zu machen, so halbherzig. Und du hattest ja auch die Rolle des Anwaltes oder des Arztes.
Ja,
und
genau.
Und dann würde ich auch immer lieber Dr. Haust vor Petrocelli ziehen. Ja. Oder Dr. Chivago.
Das wäre aber auch war das für dich ein unbedingtes Muss, denn in der Medizin zu bleiben, um denn in die Medizin zu kommen? Wolltest du unbedingt Mediziner werden?
Ja. Ah, okay. Es war für mich kein Zweifel. Und mir war auch nicht wichtig, wie lange ich warten müsste. Ich hatte keine Alternative für mich. Und ich war ja auch ein bisschen Fußballer, aber da war ich einfach schon zu alt, als ich gut wurde. Also gab es für mich keine Frage, dass ich das machen werde. Und ich hatte eben aber meine Mutter und meinen Vater und meine Familie eigentlich, meine Schwester, die mich da auch sehr gestärkt haben. Die sind alle Anwälte geworden, alle sind Anwälte geworden. Ich bin der einzige Mediziner. Aber es ist auch nicht schlecht, eine Kombination zu haben. Der eine ist für die Gesetze und für die Regeln zuständig und der andere versucht irgendwie die Gesundheit wieder zu stärken. Das ist mir eine große Freude, dass wir auch beide Weddinger sind und uns mindestens Weddinger Adern haben und wissen auch, wo die Panke läuft. Ganz viele wissen nämlich gar nicht, wo die Panke läuft. Finde ich großartig und ich war ja bei Meteor 06. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Fußballplatz, Meteor 06. Nee,
den kenne ich nicht.
Ist an der Osloer Straße gegenüber einem Altersheim damals.
Ah, okay.
Da spielte Hertha BSC, weil Hertha BSC ist ja eigentlich ein Weddinger Verein. Die haben es nur irgendwann verlassen, aber die haben an der Bellermannstraße, an der Millionenbrücke gespielt und an der Osloer Straße und FC Meteor 06, das war so der Urverein von Thomas Hessler, der auch Weddinger ist. Und die blau-gelbe Stutzen waren das Größte in meinem Leben. Also Mike, nochmal herzlichen Dank. Grüß uns, Freunde, und bleibt uns in der Medizin erhalten. Vielen, vielen Dank, Mike.
Ja, du, Herr Sehuli, ich bedanke mich auch.